Ich hoffe, ihr seid ein wenig runtergekommen in den Feiertagen, wenn schon nicht in der Adventszeit. Die Adventszeit war ja extra kurz dieses Jahr. Dann hoffe ich, dass ihr vor allen Dingen jetzt seit Heiligabend runtergekommen seid, ein wenig zur Ruhe gekommen seid. Dieses Stichwort runterkommen hat uns begleitet durch die Adventszeit, für alle, die vielleicht gastweise hier sind heute. Und wir haben das so in unterschiedlicher Bedeutung bedacht. Runterkommen, klar, einmal so diese unsere Sehnsucht, zur Ruhe zu kommen, Entschleunigung, tief durchatmen können, sich besinnen können, wirklich auch innerlich zur Ruhe zu kommen. Runterkommen, aber auch in dem Sinne, vor allem in dem Sinne, dass Gott in seinem Sohn ja zu uns runtergekommen ist und was das für uns bedeutet. Darum soll es heute auch gehen. Vor ein paar Wochen habe ich bei einer Castingshow einen Auftritt gesehen. Da ist jemand gar nicht so richtig runtergekommen. Ein Sänger, der, genau, vielleicht könnt ihr das Bild sehen. Sehr schön, genau. Also dieser junge Mann ist gar nicht mehr runtergekommen. Der hat irgendwie so viel, der hat auch nur mit geschlossenen Augen gesungen, der hat so viel Gefühl reingelegt, dass der richtig so die Fassung verloren hat hinterher. Ihm sind die Tränen gelaufen und als er dann die Augen öffnete, war so wirklich auch ein besonderer Moment entstanden bei den Juroren, die das dann, diesen Gesang bewerten und bei anderen, die da so zuhören. Ich gucke mir diese Show ganz gerne an, einmal weil ich Musik liebe, Musik gerne höre, aber es entstehen manchmal auch besondere Momente, wo man merkt, ein Musiker drückt etwas aus und zwar so treffend, dass es eine ganz massive Resonanz erzeugt bei den Zuhörern. Ich stelle das manchmal bei mir fest, selbst durch Übertragung und Bildschirm und hunderte von Kilometern Entfernung, habe ich das Gefühl, da trifft eine Stimme direkt so in mein Zwerchfell und ich kann die Stimmung, von dem der Text auch spricht, manchmal beschäftige ich mich dann damit, was sagt eigentlich das Lied, ich kann diese Stimmung total unmittelbar fühlen. Und das ist oft nicht eine Frage von Perfektion oder von technisch reinem Gesang. Das bekommt man auch so im Laufe der Zeit ein wenig mit, wenn man sich damit beschäftigt. Es ist einfach eine besondere Gabe, die manche Sänger haben, Gefühle so treffend auszudrücken und in Gesang, in Stimme, in Klang umzusetzen, dass die Zuhörer sofort eine Resonanz in sich spüren und das Gefühl, das der Sänger hat, dass sie das auch sofort haben, dass da sofort eine Resonanz ist. Das sind immer so ganz bewegende Momente, also wo irgendwie ein Nerv getroffen wird. Genau. Und meistens geht es dabei um ganz tiefe Sehnsüchte, die uns alle beschäftigen und die wir alle kennen. Jemand, der sich mit sehr viel Gebet beschäftigt, hat gesagt, wenn Menschen ehrlich von ihrer Sehnsucht sprechen, von ihrer tiefsten Sehnsucht sprechen oder singen, musst du meistens nur ein oder zwei Wörter ändern und dann ist das ein Gebet oder ist das ein Psalm. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr vielleicht auch mal Radio hört auf einer Autofahrt, gewollt oder ungewollt, wenn ihr hört, wie Menschen ganz ehrlich von ihrer Sehnsucht singen. Ich fühle mich manchmal sofort in eine Anbetungszeit hineinversetzt. Manchmal habe ich auch solche Ideen. Ich muss irgendwie nur zwei, drei Vokabeln ändern, dann ist das ein Gebet oder ist das ein Anbetungslied. Und oft sind das solche Momente auch in diesen Castingshows, in diesem Sängerwettstreit, wenn Leute ganz ehrlich von ihren Sehnsüchten singen, wenn sie sich in eine Situation dabei auch noch so hineinversetzen, aus ihrem eigenen Leben, dann genau, dann ist man eigentlich ganz nahe bei Anbetung. Ich muss bei dieser Castingshow auch manchmal an den griechischen Mythos von der Figur Orpheus denken. Orpheus ist so eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, lange vor Christi Geburt ist die irgendwie so im Umlauf gewesen. Und dieser Orpheus, der soll auch eben so eine ganz starke Gabe gehabt haben, zu singen und zu spielen. Und von ihm sagt man, dass sich die Bäume ihm zugeneigt haben, wenn er gesungen hat und dass er sogar Steine zum Weinen bringen konnte. Und ich habe mal ein bisschen nachgesehen und das ist eine ganz interessante Geschichte, die von ihm da im Umlauf war, von diesem Orpheus. Er liebt eine Frau namens Eurydike und diese Frau Eurydike wird durch eine Schlange gebissen und stirbt. Die große Liebe zu seiner Eurydike, die drängt diesen Orpheus hinabzusteigen in das Reich des Todes, um seine Eurydike zurückzuholen. Und dabei begegnen ihm mächtige, dämonische Gestalten, mythologische Gestalten und der Orpheus setzt seine Gabe ein, zu singen und zu spielen und all diese Gestalten können seinem Gesang und dieser Liebe, die den Tod nicht hinnehmen will, können dem nicht widerstehen und lassen ihn immer weiter passieren, bis er schließlich sozusagen bei der letzten Instanz ist, bei der letzten dämonischen Gestalt und sie gibt tatsächlich die Eurydike frei, allerdings unter einer Auflage. Wenn jetzt Orpheus wieder zurückgeht mit dieser Eurydike hinter sich, darf er sich nicht umblicken. Er darf zurückkehren in das Reich der Lebenden, er darf die Eurydike mitnehmen, aber er darf sich nicht umblicken. Sie soll ihm nachfolgen, er darf sich nicht umblicken. Und Orpheus geht darauf natürlich ein und geht dann wieder zurück, wandert zurück in das Reich der Lebenden, aber er hört seine Eurydike nicht, er hört sie nicht hinter sich. Und irgendwann kann er der Versuchung nicht widerstehen und er schaut sich um, ob sie ihm tatsächlich folgt. Und dann sieht er nur noch, wie sie zurückgerissen wird in das Reich der Finsternis. Eine ganz tragische Geschichte, wo sich einem so, wenn man sich ein bisschen davon mitreißen lässt, ja, was einem echt nahe geht. Dieser Mythos stellt eigentlich ja eine ganz tiefe Frage, nämlich was stärker ist, ob die Liebe stärker ist oder ob der Tod stärker ist und ob es eine Liebe gibt, die stärker als der Tod ist. Also ist griechische Mythologie ist weit entfernt irgendwie von dem, was wir Offenbarung nennen und was wir glauben, aber stellt eine grundsätzliche Frage, die uns Menschen gemeinsam ist und die uns bewegt. Wie stark ist Liebe und ist Liebe vielleicht stärker als der Tod? Dieser Mythos gibt eine negative Antwort. Er sagt, am Ende siegt doch der Tod. Vor 3,5 Jahren habe ich live einem Chor zugehört, von dem ich nachher noch ein paar Sätze mehr erzählen will. Der Gesang dieses Chores war nicht schön, aber er hat mich ins Mark getroffen und richtig geschüttelt. Und ich hatte beim Hören das Gefühl, der Gesang dieses Chores trägt in sich, vermittelt eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Und ich glaube, dass dieser Chor, den ich vor 3,5 Jahren da gesehen und gehört habe, dass er zu einem gewaltigen Chor gehört, von dem in Offenbarung 7, den Versen 9 bis 14 die Rede ist. Ich lese Offenbarung 7, Verse 9 bis 14. Das ist der für heute vorgesehene Predigttext. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen? Nein, Herr, antwortete ich, aber du weißt es bestimmt. Da antwortete er mir, sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Ich möchte nochmal ein Gebet sprechen. Herr, ich glaube, dass dieser gewaltige Chor, von dem wir hier hören, dass der auch jetzt singt. Und ich glaube, dass in diesem Gesang eine Kraft liegt, die stärker ist als der Tod. Ja, ich bete alle, die wir hier sind, ob wir gastweise da sind, zufällig nur einmal mitgebracht, geplant, wie auch immer, mit einer Aufgabe, ohne Aufgabe. Ich bete, dass wir etwas hören von diesem Gesang und dass wir mitgenommen werden von dem, was dieser Gesang transportiert. Amen. Da ist ein Chor außerhalb von Ort und Zeit. Ja, Chorproben, Ort und Zeit ist ganz wichtig. Aber hier geht es um einen Chor, der irgendwie außerhalb von Ort und Zeit singt und der sich auch nicht abstimmen muss, der in unterschiedlichen Sprachen singt, aus aller Herren Länder. Und trotzdem sind sie sich einig in dem, was sie singen. Und sie singen nicht, weil sie etwas Schönes erleben. Ja, das ist ja eine Art oder ein Grund dafür, dass wir singen, weil wir etwas Schönes genießen, weil wir von Freude erfüllt sind. Das kann ein Grund sein, dafür zu singen. Dieser Chor singt, obwohl die Menschen Schweres durchmachen, obwohl sie Verfolgung, Leid und Bedrängnis erleiden. Dieser Chor singt jetzt auch. Er ist angewachsen auf ungefähr 200 Millionen Christen in 60 Nationen aktuell, die in diesen Tagen wegen ihres Glaubens Benachteiligung, Diskriminierung, Misshandlung, Folter, Gewalt, Gefängnis und Tod erleiden. Christen werden heutzutage en masse verfolgt. In 60 Nationen, Schätzungen zufolge 200 Millionen Christen im Moment, heute. 90% aller religiös motivierten Morde werden an Christen verübt. Dieser Chor singt. Menschen, die Schweres erfahren, Leid erfahren, bis hin zum Tod, Bedrängnis, sie singen, ob sie nun musikalisch singen oder nicht, von einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Sie sind ergriffen von einer Liebe, die ihnen mehr bedeutet als ihr Leben. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Christus selbst, ich habe es eingangs schon gesagt, ist gekommen, um zu leiden. Ich habe ein paar Darstellungen mitgebracht von Krippen, in denen diese Andeutung des Leidens mit versteckt ist. Vielleicht können wir das Bild mal sehen. Genau. Ganz links der Schatten des Kreuzes über der Krippe, in der Mitte in dieser Konstruktion der Krippe das Kreuz und ganz rechts im Hintergrund der Hügel Golgatha. Und so gibt es in der Kunstgeschichte viele Darstellungen, wo die Künstler mit viel Bewusstsein, nicht aus Zufall, wo sie diesen Gedanken des Leidens und Sterbens mit in das Krippenspiel eingebaut haben. Und das ist genau richtig so. Die Hirten, die in jedes ordentliche Krippenspiel gehören, die Hirten auf dem Felde, denen die Engel erscheinen und die dann nach der Navigation der Engel, nach den Hinweisen, sich nach Bethlehem begeben, sich zur Krippe begeben. Diese Hirten, das waren mit großer Sicherheit Experten für Opferschafe. Bethlehem ist ungefähr 8 Kilometer südöstlich von Jerusalem gelegen. Und zu dem Tempel in Jerusalem gehörten natürlich riesige Schafherden von Opfertieren. Und die wurden geweidet südlich von Jerusalem. Und die hatten Hirten. Und diese Hirten, die gehörten höchstwahrscheinlich zum Tempelpersonal, Sie gehörten wahrscheinlich zum Priestertum und sie waren Experten darin, zu beurteilen, ob ein Schaf als Opferlamm geeignet ist, ob es ein vollkommenes, gesundes, fehlerloses Schaf ist, das geopfert werden darf. Und diese Hirten, sie tauchen vor der Krippe auf und sofort ist mit ihnen dieser Gedanke da, da ist ein Opferlamm zur Welt gekommen. Da ist ein Kind zur Welt gekommen, das sein Leben geben wird, das letzte Opferlamm, das ein für alle Mal sein Blut fließen lassen wird für uns alle, für die ganze Menschheit. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen, heißt es von den Märtyrern. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Weil er sein Leben gegeben hat, um ihr Leben zu retten, sind sie bereit, ihr Leben für diese Liebe zu verschenken, weil diese Liebe stärker ist als der Tod. Gott ist in seinem Sohn heruntergekommen. Er ist runtergekommen. Und die Menschwerdung ist eigentlich nur der erste Schritt dieser Herabkunft, dieser Niederkunft, wenn man so will, gewesen. Und Gottes Sohn ist erstens Mensch geworden, dann ist er Diener geworden. Das klingt an Johannes 13 in den ersten Versen. Bei dem letzten Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, da heißt es eingangs, er wusste, wer er war, dass er der Sohn Gottes war. Er wusste, dass Gott ihm alles in die Hände gegeben hat. Er war ultimativ bevollmächtigt. Er war in diesem Moment die mächtigste Person des Universums. Und was macht er mit dieser Vollmacht? Der Text setzt dann sich sofort. Er ging in die Knie und wusch seinen Jüngern die Füße. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Das war der erste Schritt der Herabkunft. Der zweite Schritt war, er ist Diener geworden, Sklave geworden. Der dritte Schritt, wenn man so will, er ist Verbrecher geworden. Er ist behandelt worden wie ein Verbrecher. Er ist ein Verbrechertod gestorben. Und schließlich, was im Glaubensbekenntnis auftaucht, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, wenn man so will, in die Unterwelt, in das Totenreich. Ich habe euch ja eben ein Bild zeigen lassen von Orpheus mit seiner Lyra. Eigentlich ist es kein Bild von Orpheus, sondern es ist eine Christusdarstellung aus einer Katakombe in Rom. Und zwar der Marcellinus-Petrus-Katakombe. Petrus und Marcellinus sind beide Märtyrer gewesen. Sie gehörten zu diesem Chor, der gelitten hat, der bedrängt wurde, der sein Leben gegeben hat für diese Liebe, für die Verbundenheit zu Christus. Petrus, Marcellinus haben ihr Leben gegeben für Jesus und in dieser Grabstätte, in dieser Gruft, wo sie sehr wahrscheinlich beigesetzt wurden, da haben frühe Christen sich diese besondere Christusdarstellung ausgedacht und sie haben Christus ein wenig dargestellt wie diesen Orpheus. Sie haben ihn dargestellt wie Orpheus, der mit seiner Lyra runterkommt in das Reich des Todes. Die frühe Kirche hat in Christus den wahren Orpheus gesehen, der nicht nur aus Liebe in den Hades hinabgestiegen ist, sondern der selbst gestorben ist aus Liebe. Und er hat nicht darin versagt, seine Eurydike ins Leben zurückzuholen, sondern Christus hat seine geliebte Frau, die Menschheit, die von der Schlange gestochen war, tatsächlich und wirksam vom Bann des Todes befreit. Das ist der Gedanke, der hinter dieser Darstellung steckt. Orpheus hat es nicht hinbekommen, aber unser Orpheus, Christus, der hat es hinbekommen. Er ist tatsächlich hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und er hat seine Frau, die von der Schlange gestochen war, die ganze Menschheit, die dämonisierte Menschheit, er hat sie befreit, er hat den Bann des Todes gebrochen. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Der Weg des Sohnes Gottes, seine Bewegung des Runterkommens, versetzt die Atmosphäre der ganzen Welt in Schwingung. Sein Herunterkommen hat die Luft erfüllt mit dem Lied seiner Liebe. Eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Und seine Liebe nimmt das, was wir als letzte Trennung kennen, der Tod, die letzte Trennung, die letzte Barriere. Seine Liebe nimmt das nicht hin. Und die Frage an diesem Stephanstag an uns ist also, lassen wir uns von diesem Liebeslied in Schwingung versetzen? Im Neuen Testament wird ja die Gemeinde als Leib, als Körper von Christus bezeichnet. Der Gedanke dabei, Christus selbst, Himmelfahrt, ist schon oben im Himmel, sein Körper ist noch auf der Erde. Der Kopf, Jesus selber, hat dieses Lied, wenn man so will, gesungen. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat erst hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist wieder aufgefahren in den Himmel. Und also jeder, der sich ein bisschen mit Gesang beschäftigt, weiß, es reicht nicht, wenn der Kopf singt. Ne? Kopfstimme ist irgendwie so eine ganz piepsige Stimme. Der ganze Körper muss in Schwingung versetzt werden. Und dieser Stephanstag, dieser Blick auf die Märtyrer, der stellt uns diese Frage, sind wir bereit, uns mit in Schwingung versetzen zu lassen von dieser Liebe, die stärker ist als der Tod? Die Märtyrer, dieser gewaltige Chor von Menschen, die um ihres Glaubens willen leiden, verfolgt werden, gestorben sind, die auch jetzt aktuell in diesen Tagen und Stunden in großer Zahl leiden um ihres Glaubens willen. Gerade vor ein paar Tagen haben wir es gehört, Anschläge auf Kirchen in Ägypten, auf die koptische Christenheit, 10% in Ägypten etwa. Die Kirche wird drangsaliert. Und die Frage an uns ist nicht, wehren wir uns, sondern die Frage ist, sind wir leidensbereit? Sind wir gepackt von dieser Liebe, die stärker ist als der Tod? Haben wir das persönlich gehört, dass Jesus uns sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich nicht bereit bin, den Tod als Trennung zu akzeptieren. Ich will in Ewigkeit mit dir verbunden sein. Und deshalb gehe ich bis in den Tod. Ich singe mein Lied für dich bis in den Tod, um dich da rauszuholen. Der junge Kerl mit seinem Liedvortrag, was ihn so fassungslos gemacht hat, er sang einen Titel, der heißt Scars, Wunden oder Narben. Und er sang von einer Liebe, die nicht bereit war, eine Trennung zu akzeptieren. Er war so ergriffen. Die Zuhörer waren sprachlos. Ihnen liefen die Tränen. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, weil wir alle eine ganz tiefe Sehnsucht haben nach einer Liebe, die nicht bereit ist, Trennung hinzunehmen. Und die sagt, ich gehe mit dir und meine Liebe zu dir ist stärker als der Tod. In einer Zeile in diesem Lied heißt es sogar, we live through scars this time. Wir leben durch Wunden. Was für eine Botschaft. Wir leben durch die Wunden Christi. Es gibt, wie gesagt, da draußen in diesen 60 Nationen Millionen von Christen, die dieses Lied verkörpern, die diese Liebe begriffen, erfasst haben und die in Schwingung versetzt wurden von dieser Liebe. Wir haben es in unserem Land so viel besser. Wir haben kaum Nachteile für unseren Glauben hinzunehmen. Aber auch wir, denke ich, wir können etwas üben. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, sind wir bereit, für unseren Glauben Nachteile hinzunehmen? Und diese Frage fängt in unserem Leben da an zu bohren, wo wir einfach keinen Vorteil von unserem Glauben haben. Ich glaube, der Punkt, wo uns diese Frage berührt, vielleicht auch angreift, ist, Wie gehst du mit Frustrationen im Glauben um? Wie gehst du um mit Gebeten, die Gott nicht beantwortet, die Gott nicht erhört? Da stellt sich die Frage, ob Gott für uns jemand ist, der für unser Wohlergehen da ist. Da stellt sich die Frage, ob sich unser Leben vor allen Dingen um uns selber dreht oder ob wir uns um Gott drehen. Paulus und Silas im Gefängnis. Ihnen ging es nicht gut. Keine Situation von Wohlergehen. Füße im Block, Hochsicherheitstrakt. Was machen sie? Sie singen. Sie trugen dieses Lied von Christus und seiner Liebe. Sie trugen es im Herzen. Und es hat sie gepackt und sie sangen Psalmen. Obwohl das bestimmt nicht ihr Wunsch war, ihre Situation. Für sie hat sich diese Situation dann tatsächlich gewandelt. Es gab ein Erdbeben und Gott hat sie rausgehauen aus diesem Kerker, aus diesem Gefängnis. Es geht nicht für alle so aus. Man kann da keine Formel draus machen. Johannes der Täufer, der saß auch im Gefängnis und er war sehr verzagt. Er lässt Jesus fragen, wer bist du eigentlich? Jesus lässt ihm bestellen, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Armen hören die gute Botschaft. Eigentlich gehört da noch hin, die Gefangenen werden befreit. Johannes der Täufer war gerade im Gefängnis. Jesus lässt die Aufzählung an der Stelle abbrechen und sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das war seine Botschaft an Johannes. Selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst, weil du noch im Gefängnis sitzt, sondern selig bist du, wenn du dich freust, dass ich gekommen bin, dass ich in die Kerker, in die Gefangenschaft, in die Dunkelheit hineingekommen bin. Ich bitte die Musiker nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt Lieder singen, wir wollen so viel mehr machen als Lieder singen, sondern wir wollen uns innerlich so auf Sendung gehen, ob wir diesen Chor hören von vielen Millionen Menschen, die leiden, die gelitten haben und die trotzdem dieses Lied singen. Ich habe euch eingangs erzählt von einem Chor, den ich vor 3,5 Jahren gehört habe und dessen Lied mich so stark berührt hat. Es war kein organisierter Chor. Es war eine Anbetungszeit, die ich erlebt habe, in einer psychosomatischen Klinik. Und es hat mich so ins Mark getroffen. Da haben Menschen, die unter Zwangsstörungen leiden und unter Ängsten leiden, sie haben Gott mit lauter Stimme gepriesen als Befreier. Sie haben Jesus gepriesen als den, der aus Kerkern herausführt. Und ich habe die Intensität in diesem Gesang gehört und habe gedacht, das ist wirklich eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Hier preisen Menschen Gott, obwohl Gottes Hilfe sie noch nicht erreicht hat. Hier sind Menschen wirklich in Schwingung versetzt von dem Liebeslied Christi, das stärker ist als der Tod. Kannst du dieses Lied Christi hören? Er hat die Trennung von dir, das Distanziertsein von dir, er hat es nicht hingenommen. Er ist runtergekommen, er ist Mensch geworden. Er hat gelitten wie du. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und das alles, weil er dich liebt und die Trennung von dir nicht hinnehmen wollte. Amen.